Herzlich willkommen zu diesem kleinen Gottesdienst von Radio M. Schön, dass Sie mit uns feiern, heute mit Anja Kieser und Gerrit Mattis. Wir feiern diesen Gottesdienst im Vertrauen auf Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist und wir stellen ihn unter ein Wort aus dem 2. Korintherbrief. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Amen. Das kann ja bedrohlich wirken, wenn's vor Gericht geht, dann geht's nicht um Kleinigkeiten, dann geht's ans Eingemachte, dann gilt die Wahrheit nichts als die Wahrheit und dann folgt das Urteil und das gilt. Aber wonach wird bei Gericht gefragt? Worauf kommt es an? Der Frage gehen wir nach und das anhand einer kleinen Geschichte, die ziemlich irritiert, weil sie ein Verhalten gutheißt, über das wir wohl eher fassungslos den Kopf schütteln. Mal sehen, was das soll. Und wir hören auf Worte aus der Bibel, die auch von Urteilen sprechen.
Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Unser Gott kommt und schweiget nicht. Fressendes Feuer geht vor ihm her und um ihn her ein gewaltiges Wetter. Er ruft Himmel und Erde zu, dass er sein Volk richten wolle. Versammelt mir meine Heiligen, die den Bund mit mir schlossen beim Opfer. Und die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden, denn Gott selbst ist Richter. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wer Dank opfert, der preist mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. So hat ein Psalmbeter Gott erlebt und in Worte gefasst, worauf es tatsächlich ankommt. Das steckt auch in einer Geschichte, die Jesus erzählt. Der Evangelist Lukas hat sie aufgeschrieben. Jesus sprach zu den Jüngern. Es war einmal ein reicher Mann. Der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm verklagt. Er verschleudere sein Vermögen. Da rief er ihn zu sich und sagte, »Was höre ich da über dich? Leg die Schlussrechnung vor, denn du kannst nicht länger Verwalter sein.« Der Verwalter aber sagte sich, »Was soll ich tun, wenn mir mein Herr jetzt mein Amt als Verwalter wegnimmt? Zu graben bin ich nicht stark genug und zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde, damit sie mich, wenn ich als Verwalter abgesetzt bin, in ihre Häuser aufnehmen.« Und er rief die Schuldner seines Herrn, einen nach dem anderen, zu sich und sagte zum ersten, »Wie viel bist du meinem Herrn schuldig?« Der sprach, 100 Fass Öl.« Er aber sagte zu ihm, »Dann nimm deinen Schuldschein, setze dich hin und schreib schnell 50.« Darauf sagte er zum zweiten, »Und du? Wie viel bist du schuldig?« Der sagte, 100 Sack Weizen.« Er sagte zu ihm, »Da, nimm deinen Schuldschein und schreib 80.« Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Ja, die Söhne dieser Welt sind im Verkehr mit ihresgleichen klüger als die Söhne des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit man euch, wenn er ausgeht, aufnimmt in die ewigen Wohnungen. Und nun hören Sie dazu einen Impuls von Gerrit Mattis.
Macht euch Freunde mit dem Geld. Diesen Satz von Jesus muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Geht auch kürzer, kauf dir Freunde. Da kapituliert die Moral, Geld regiert die Welt und Jesus macht auch noch den Steigbügelhalter. Da kann einem der Atem stocken, man fasst es nicht und Transparency dreht vermutlich durch. Geht's korrupter? Diese Parabel, die Jesus da erzählt, hat es in sich. Und ein erster Gedanke ist vermutlich, wie drehen wir das jetzt so, dass Jesus doch der Gute ist? Weil ja nicht sein kann, was nicht sein darf. Dass nämlich Jesus tatsächlich derart unmoralisch drauf ist. Wobei man fragen darf, ob wir dann wirklich Jesus verteidigen oder nicht bloß versuchen, unser vielleicht falsches Bild von Jesus um jeden Preis aufrechtzuerhalten. Aber der Reihe nach. Dieser Verwalter hat offenbar einen schlechten Job gemacht, jetzt soll er die Bücher offenlegen, eine Aufstellung des Vermögens, damit der Nachfolger, wenn vielleicht auch unschöne, so doch klare Verhältnisse vorfindet. Und jetzt wird der Verwalter aktiv und kreativ. Er muss seine Zukunft klarkriegen, sich um sich selbst kümmern. Man kann streiten, ist es Eigenverantwortung oder Egotrip, was der Mann da macht. Wenn man seinen Job verliert und auf der Straße zu sitzen droht, kann man nicht nur verstehen, sondern würde vermutlich sogar verlangen, dass sich jemand dann aber schleunigst um sich selbst kümmert. So gesehen, nein, das ist kein Ego-Trip. Dieser Mann versucht, sich vor dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Totalverlust zu bewahren, sonst gar nichts. Und während er seinen Job beim Herrn offenbar eher liederlich gemacht hat, macht er sich jetzt so richtig Gedanken und entwickelt einen strategischen Plan, der von echter Weitsicht zeugt. Jetzt gute Voraussetzungen für später schaffen mit den Mitteln, die ihm jetzt zur Verfügung stehen. Das sind die Mittel seines reichen Herrn, aber es lohnt sich ein Blick auf diese Mittel. Er schuldet nämlich um. Die handfesten Schulden der Schuldner bei seinem reichen Herrn macht er zu moralischen Schulden bei sich. Pfiffiges Kerlchen. Aber dabei schadet der Mann einem anderen für den eigenen Vorteil. Bloß, ist das wirklich so einfach? Die Schuldner schulden ja dem reichen Herrn, wenn es richtig berechnet ist, den Lohn von 1,5 Jahren. Das ist keine Kleinigkeit, das läuft auf eine, heute würden wir sagen, Privatinsolvenz hinaus. Das Wesen einer Insolvenz ist es aber, dass das geschuldete Geld faktisch nicht da ist, sonst wär's ja keine. Gläubiger verzichten formal auf Forderungen, die faktisch nie hätten bedient werden können. Sie müssen Geld aus ihren Büchern streichen, aber gesehen hätten sie es ohnehin nie. Sie verlieren Buchwerte, während die Schuldner durch den Teilerlass wieder Licht am Horizont sehen. Das mag aus Sicht des reichen Herrn trotzdem höchst ärgerlich sein, und dass der Verwalter das tut, ohne ihn zu fragen, kann einen vor Wut explodieren lassen. Andererseits, der Verwalter ist noch Verwalter, er besitzt Prokura, der darf das. Entscheidend in der Parabel ist, glaube ich, dieses. Der Verwalter hat bisher im Blick haben müssen, dass der Reichtum seines Herrn mindestens bleibt, besser noch vergrößert wird. Reich will der Eigentümer sein und noch reicher. Geld um des Geldes willen will er haben und der Verwalter hat das umzusetzen. Aber plötzlich ist der Verwalter nicht mehr Verwalter, sondern Mensch mit aussichtsloser Zukunft. Und jetzt sind die Schuldner auch nicht mehr Schuldner, sondern Potenziale für ihn. Menschen, denen etwas Elementares fehlt, und er kann es ihnen geben. Menschen, die jetzt kaum eine Zukunft haben, wie er sie bald auch nicht mehr haben wird. Menschen, die ihm aber etwas geben können, das er grundlegend braucht, existenziell. Sie sitzen in einem Boot. Sie können einander helfen. Sie brauchen einander. Aus Geld um des Geldes willen wird Geld um des anderen willen. Geld, das dem Menschen nützen kann, statt ihm zu schaden, weil es als Schulden zum Druckmittel wird. Dieses Druckmittel mildert er durch seinen Teilerlass ab. Der Verwalter schenkt Freiheit und Zukunft mit dem Geld. Das ist pfiffig, das ist klug, intelligent und ungemein menschlich. Der Verwalter schützt sich davor, aus der Gesellschaft zu fallen, was er als Bettler getan hätte. Der Verwalter rettet aber auch die vom Rand der Gesellschaft, die kurz davor waren, herauszufallen. Er behält sich und gibt ihnen ihre Würde zurück. Sie bleiben beide Teil der Gemeinschaft. Der legitime Dienst des Verwalters für sich selbst wird zum Dienst für andere. Und dadurch gibt es dann einen Platz in den ewigen Hütten? Offenbar ja. Man kann sich also den Himmel erkaufen? Das dann wohl eher nicht, denn es geht nicht zuerst ums Kaufen. Es geht darum, ob ich den anderen sehe, seine und meine Not und Bedürfnisse, und dann handle, wo ich kann. Der Blick auf den anderen und die Frage, ob ich mich dann aufraffen kann, zu handeln, zu helfen, für ihn da zu sein. Und der Blick auf mich, dass ich nicht besser dran bin als die armen Typen, denen man ihre Schuld schon an der Nasenspitze ansieht. Wer ist mein Nächster, wird Jesus hier mal gefragt, erzählt dann das Gleichnis vom barmherzigen Samariter und antwortet also, der, dem du helfen kannst. So einfach, so zwischenmenschlich ist das. Und hat trotzdem eine göttliche, eine ewige Dimension. Weil Gott uns für das Miteinander und Füreinander geschaffen hat, treten wir Menschen wieder ein in unsere Bestimmung, die uns Gott gegeben hat. Werden wir wieder in seinem Sinne Mensch, Handelnde statt bloß Verwaltende. Und genau das ist es, was Jesus immer und immer wieder erzählt hat, worauf sein Reden und Handeln hinausliefen. Das Reich Gottes wohnt unter den Menschen. Es zeigt sich am Miteinander und ist keine Frage der Moral, nach dem Motto, wir sollen aber auch schön gut zueinander sein. Nein, Moral ist hier völlig fehl am Platz. Insofern redet Jesus auch tatsächlich unmoralisch. Es geht um Sinn. Darum, dass es Sinn stiftet, sein Hab und Gut, sein Denken und Fühlen auf den anderen auszurichten, weil es mein Leben und seins reich macht. Und dass Geld da genauso seinen Platz hat wie vieles andere auch. Geld stinkt nicht, Geld nützt. Geld vor allem zu haben, das kann in der Tat gefährlich werden. Aber es einzusetzen, es lediglich als Mittel für etwas wirklich Wichtiges zu betrachten, das nimmt dem Geld seine Möglichkeit, Macht über mich zu haben. Und es schafft den klaren Blick dafür, wer es im Moment besser gebrauchen könnte als ich. Wem es mehr dienen könnte als meinem Kontostand und meiner Vermögensstrategie. Es öffnet den Blick fürs Wesentliche, den bedürftigen und gottgeliebten Menschen, der ich auch selbst bin. Und an diesen Gott, der meine Bedürfnisse sieht und mich liebt, wenden wir uns mit den Worten, die er uns gegeben hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und unter den Segen dieses Gottes stellen wir uns. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Schön, dass Sie diesen kleinen Gottesdienst heute mit uns gefeiert haben. Wir hoffen, er hat Ihnen gut getan. Sie kennen vielleicht schon unsere täglichen kurzen Impulse. Die können Sie kostenlos auf radio.m.de abonnieren und bekommen dann an jedem Werktag einen hörbaren Impuls von uns geschickt. Wir freuen uns auch, wenn Sie uns weiterempfehlen oder unterstützen und natürlich, wenn Sie kommenden Sonntag wieder mit uns einen Gottesdienst feiern. Wir, das waren heute Anja Kieser
und Gerrit Mattis
von Radio M.